Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und ich habe heute ein spannendes Gespräch vor mir. Das weiß ich, weil der Gesprächspartner ganz spannend ist und ich würde mal sagen, umfangreichsten Einblick hat in die ganzen Themen Ausbildung, Fortbildung, Fachassistenten, Prüfungen und so weiter. Wir nehmen die Folge Frühsommer ist es, 2025 auf. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Prüfungsphase. Und da versuche ich, Kai Bullmann einige Insights mal zu entlocken, was diejenigen, die irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Prüfung schreiben, vielleicht anders machen können als diejenigen, die es heute machen. Aber erstmal herzlich willkommen, Kai.
Ja, herzlichen Dank, Necho, dass ich dabei sein darf.
Ich habe es angekündigt, du kennst dich vielschichtig aus. Das liegt daran, weil du einfach wahnsinnig viel unterschiedliche Dinge machst. Und zwar, vielleicht magst du selber erzählen, wo du beruflich gestartet hast, weil du bist zumindest ursprünglich nicht den klassischen Weg eines Steuerberaters gegangen.
Ich starte einfach mal nach Abitur ganz normal um Bundeswehr. Als ich jung war, musste man noch 12 Monate dienen, hatte ich zunächst ein duales Studium in der Finanzverwaltung gemacht, dieses dreijährige zum Diplom Finanzwirt. Anschließend dann Wirtschaftspädagogik studiert an der Universität in Göttingen, immer in den Semesterferien im Finanzamt gearbeitet. Ich war nur beurlaubt in der Zeit und hatte dann immer in den Semesterferien in der Rechtswerkstelle gearbeitet. Und nach dem Studium dann das Referendariat zum zweiten Staatsexamen berufsbildende Schulen gemacht für Wirtschaftsberufe, also Wirtschaft und Zweitfach Steuern, was in Niedersachsen damals noch möglich war. Und dann seit über 20 Jahren schon in diesem Bereich beruflich tätig, als im Grunde sagt man ja im allgemeinen Volkskern Berufsschullehrer. Genau, ja. Und war immer ein bisschen umtriebig und habe dann nebenberuflich auch ein bisschen gemacht. Seit Anfang an natürlich dann auch in den Prüfungsausschüssen, was zum Lehrergeschäft dazugehört, bei den Steuerfachangestellten. Später dann bei den Steuerfachwirten dazugekommen, im Prüfungsausschuss. Dann kam der Fachassistent Lohn und Gehalt, wo ich von Anfang an dabei bin. Da wurde ja so um 2014 habe ich es in Erinnerung, also ist jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her, gestartet und da war ich gleich von Anfang an als Lehrerbeisitzer mit dabei. Immer nebenberuflich als Dozent auch tätig gewesen in der Aus- und Fortbildung. Und 2017 habe ich mich dann an die Beraterprüfung gemacht. Andere machen im Alter einen Marathonlauf. Ich hatte mich dann auf die Beraterprüfung vorbereitet und wollte es mir selbst beweisen dann nochmal. Das war dann mit diesen Vätermonaten so ein bisschen kombiniert und Sommerferien, dass ich die Zeit auch so ein bisschen dafür genutzt habe und dann einfach geschrieben habe und das ist richtig gut gelaufen. Genauso, dass ich mich danach dann, das wusste ich am Anfang auch noch nicht, auch den Steuerberatertitel trotz Lehrertätigkeit führen darf, weil es da so eine Ausnahme im Steuerberatungsgesetz gibt, wenn man, gibt es für Hochschulabsolventen, für Hochschulprofessoren meine ich ganz genau, dass diese Tätigkeit halt vereinbar ist mit der Beratertätigkeit und deswegen darf man dann auch den Titel führen. Das sieht man bei Professoren und das ist dann im Paragraph 57 Steuerberatungsgesetz, meine ich, so eine beispielhafte Auflistung und das gilt dann halt auch für meine Tätigkeit, die man damit vergleichen kann, genau. Und bin dann auch Prüfer bei der Steuerberaterprüfung seit einigen Jahren, seit im Grunde als Corona begann in der Phase dabei. Darf da auch mitprüfen. Und in der Corona-Zeit fing es dann auch an, Videos zu erstellen für zunächst für die Steuerberaterkammer, um was für die Auszubildenden zu ermöglichen. So, und dann kam die eigene Idee, so einen eigenen YouTube-Kanal zu machen und da auch immer was für zu bauen. Genau. Und der wächst auch immer so ständig, so kontinuierlich, weil ich da versuche, so ein bisschen die Lernfelder aufzufrischen.
Den werden wir auf jeden Fall verlinken. Das heißt, alle Zuhörer, Zuschauer, jetzt gerade findet ihr das in der, keine Ahnung, Podcast-Beschreibung, Videobeschreibung, was auch immer ihr gerade seht, da unbedingt gerne vorbeischauen. Ich finde das sehr faszinierend. Für viele Leute hätte es ja gereicht, Lehrer zu sein. Für dich offensichtlich nie, sondern du hast immer irgendwie das Nächste angestrebt. Lag das daran, weil dein Lehrerjob so langweilig war? Welche Fächer unterrichtest du denn?
Also die Fächer sind hauptsächlich im steuerberatenden Bereich, ja. Alle Lernfelder, die mit Steuerrecht zu tun haben, beziehungsweise mit Rechnungswesen, die ja jetzt andere Titel haben, aber was so dahinter steckt. Und dann noch bei den Verwaltungsfachangestellten, dort in dem Bereich dann im Grunde so Politik, Staatsrecht eher, was sich ganz gut ergänzt. Und ansonsten früher auch in verschiedensten anderen Schulformen der Berufswillenschulen. Also ich hatte sogar schon mal an der Fachoberschule Naturwissenschaften unterrichtet, weil auch wenn mir die Fakultas fehlt, aber weil da gerade Bedarf war. Das ist aber schon ganz viele Jahre her. Und wie kommt's? Weil ja letztendlich der Job da dann irgendwann ja doch so ein bisschen zur Routine wird. Ich hatte irgendwann auch mal so ein bisschen, war ich in so einem kleinen Loch, weil immer jedes Jahr sich ja so ein bisschen ähnelte nach dem Motto, es gibt ja diesen Film mit dem Murmeltier, wenn der dir was sagt. Und dann bin ich die Beraterprüfung angegangen, weil ich irgendwie noch was, so eine neue Aufgabe, so was Zusätzliches haben wollte. Ja, und damit kam dann im Grunde dann auch wieder die ganze Freude am Steuerrecht auch verstärkt wieder, so will ich es mal umschreiben. Und dann öffneten sich wieder neue Türen und mit den neuen Türen, ich sage mal immer, der Mensch ist so auf Wachstum angelegt und nicht auf Statik, und im Beamtentum ist es eher ja so ein statisches Ding. Und ich gleiche das damit aus, dass ich dann nebenher noch zahlreichen Dingen nachgehe. Das gibt's ja bei den Finanzbeamten genauso. Die hast du ja auch öfter interviewt. Da gibt's ja auch viele, die noch umtriebig überall sind. Und dann ist das auch wieder eine Bereicherung für den eigenen Hauptjob, weil ich da ganz viel auch mit zurücknehmen kann in meine eigene Lehrertätigkeit, weil man einfach dann auch ein größeres Basiswissen hat, viel mehr Bescheid weiß, so ganzheitlich, wie könnte man zum Berater kommen. Auch so das fachliche Wissen ist natürlich dadurch wesentlich besser als früher. Und das sorgt einfach für eine Freude. Und ich würde es also auch ein bisschen als Hobby oder so bezeichnen. Also einfach, dass es mir Spaß macht und es wieder auch verstärkteres Hobby geworden ist, so dass ich auch nicht auf jede Stunde gucke, was ich mache.
Ich finde es vor allen Dingen, ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern, mich hat es schon immer gestört, wenn Lehrer nur so ihr Unterrichtsfach konnten und einem noch nicht mal sagen konnten, im Wesentlichen irgendwas dazu sagen konnten, wie die am Ende die Prüfung aussehen wird oder ablaufen wird oder sonst irgendwas. Das fand ich schon immer.
Genau.
Okay, keine Ahnung, kann man vielleicht nicht von jedem erwarten, aber ich fand das immer so ein bisschen ignorant, weil man als von einem Schüler wird immer erwartet, dass man irgendwie möglichst das ganze Bild im Blick hat und wofür das eigentlich irgendwie da ist und so was. Einige Lehrer haben das jetzt nicht zwingend alles mitgebracht. Aber was ja wirklich die wenigsten haben, ist, dass man jetzt nochmal nebenbei aus Hobby und Spaß den Steuerberatertitel macht. Deswegen größten Respekt davor, weil das ist ja durchaus etwas. Daran scheitern einige, die das hauptberuflich als ihr Hauptding machen. Arbeitest du denn tatsächlich auch als Steuerberater? Also hast du irgendwie eine Kanzlei oder machst du Einzelberatung oder ist es wirklich nur Denksport?
Nee, das nicht. Ich nutze den Titel also hauptsächlich, weil auf allen Hochzeiten kann man auch nicht tanzen. Und wenn dann jetzt noch immer die Termine zum Zehnten und so weiter kämen, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, sondern ich mache mehr so im Bereich Fortbildung. Ausbildung, dann das Bedienen dieses Text-Teacher-Tutorials-Kanals, den du ja verlinkst dann letztendlich, und diesen Geschichten. Da ist schon so, sag ich mal, genug, dass das so zeitlich mich genug ausfüllt. Und ein bisschen Zeit möchte ich ja auch für Familie und beispielsweise auch für Hobbys wie Sport und so haben. Genau. Weil das Leben gibt's ja auch noch nach wie vor. Das muss ja alles in so einer Gesamtbalance bleiben.
Es sind immer die Leute, die so wirken, als wenn sie 200 Stunden die Woche arbeiten und dann sagen, ja, ich brauche noch ein bisschen Freizeit. aber gut, ich kenne das Gefühl, dass wenn die Arbeit sich nicht so anfühlt wie Arbeit, dann ist das halt auch nicht so wahnsinnig viel.
Genau. Ich kann es mal so umschreiben, wenn ich in den Klassenraum gehe und dann wieder rausgehe, komme ich häufig mit mehr Energie wieder raus, als ich vorher reingegangen bin, weil es einfach Spaß macht, mit Leuten was zu machen. Und diese Kombination Steuerrecht so in der Theorie und dann mit Leuten dann im direkten Austausch Dinge zu machen, das macht mir halt sehr viel Freude. Und weniger, wenn ich jetzt eine Kanzlei hätte, wo man dann letztendlich doch ein bisschen enttäuscht wäre, weil ja immer das Grundgeschäft ja häufig dann auch die Routine ist, ne? Immer die Frist zum 10. eines Monats, die Dinge zu erledigen. Und da sind ja auch so intellektuell nicht immer so in einer normalen Kanzlei die Herausforderungen dabei.
Ja, das ist das, was du kennst als Lehrer, dass sich das jährlich ja wiederholt. Das hat man in der Steuerkanzlei eigentlich noch viel mehr, weil die Frequenz eher monatlich ist und nicht jährlich. Mhm. Außer man macht nur Jahresabschlüsse, aber man hat die gleiche Tendenz. Aber du kannst es ja dann in gewisser Weise kombinieren. Ich würde super gerne mal darauf eingehen, auf das ganze Thema Prüfung, weil gerade auch die Steuerfachangestellten-Ausbildung sich ja gerade auch so ein bisschen wandelt von der Prüfung aus tatsächlich. Vielleicht gibst du, bevor ich versuche, das in meinen amateurhaften Worten zu beschreiben, vielleicht sagst du einmal, wie sich die Prüfung gerade jetzt verändert für Steuerfachangestellte und wohin das vielleicht auch geht und warum das so ist.
Also ich gehe vielleicht erstmal vom sogenannten Rahmenlehrplan aus, was zu unterrichten ist, und dann anschließend auf die Prüfung, weil erstmal muss man das Rad von vorne betrachten. Früher wurde ja immer in dieser Fächerstruktur unterrichtet, Steuerrecht, Rechnungswesen, allgemeine Wirtschaftslehre. Da war allerdings das Problem, dass man ja dann immer so eine Fächertrennung hatte, so von der Realität her, und dass Dinge, die eigentlich ja fachlich zusammengehören, weil sie in der Praxis ja zusammen betrachtet werden müssen, getrennt unterrichtet werden. Ich sage mal so ein Beispiel, was früher immer so ein Problem war. Die Umsatzsteuer ist immer in Steuerrecht früher ja unterrichtet worden, zumindest in Niedersachsen im ersten Ausbildungsjahr. Und da macht man ja dann auch die Ausfuhrlieferung oder innergemeinschaftlicher Warenverkehr etc. Und dann in Rechnungswesen hatte man dann erst im dritten Ausbildungsjahr diese Themen dann vom Buchungssatz her aufgenommen und dann die Buchung dazu gemacht. Und da ist es doch viel schlauer, wenn man sowas zusammenführt und die Dinge dann, wenn man sie unterrichtet, dann gleich zusammengefasst unterrichtet. Dass man, wenn man diese berufliche Situation hat, dass ich mich mit diesem IG-Erwerb, IG-Fernverkehr etc. beschäftigen muss, dass ich dann auch gleich den Buchungssatz dazu mache. Oder wenn ich mich beschäftige beispielsweise mit Einkünften aus Gewerbebetrieb bei einer Personengesellschaft, dass ich in dem Zusammenhang auch das handelsrechtliche Know-how beibringe. Wie sieht denn das bei einer OAG? Wie sieht denn das bei einer KG mit MOPEC aus? Und was verändert sich dort bei der Gewinnverteilung, Haftung? Dass man das immer in Kombination mit dem Anwendungswissen unterrichtet. Das war ja früher nicht so. Da war das ja wirklich immer so von den Fächern künstlich getrennt.
Absolut,
ja. Und ich finde, das hat ja nicht unbedingt das Lernen erleichtert. Ja, und heute hat man das halt anders aufgeteilt. Man hat jetzt Lernfelder, das heißt, man hat berufliche Handlungssituationen, beispielsweise in der Einkommensteuer, die Einkommensteuererklärung eines Arbeitnehmers bearbeiten. Das wäre dann im Grunde der Einstieg im Lernfeld 4, wo es dann darum geht, im Grunde das ganze einkommensteuerliche Rechenschema, was man für einen Arbeitnehmer, für eine Arbeitnehmererklärung braucht, durchzuarbeiten. Von Paragraph 19 bis letztendlich dann zum vollendeten Bescheid zur festzusetzenden Einkommensteuer, dass man das dann thematisch durchgeht. Dann natürlich auch kombiniert mit den modernen IT-Geschichten, dass die dann da auch mit integriert werden. Genau, und so ist das jetzt erstmal aufgebaut, dass es 12 Lernfelder gibt, und in diesen Lernfeldern sind quasi die ganzen Inhalte neu zusammengepuzzelt worden. So fachlich passend an die Handlungssituation. Und das finde ich schon für die Schüler viel, viel anwendungsfreundlicher und eher der Praxis näher stehend, als es früher war. So, jetzt komme ich zu den Klausuren. Bei den Klausuren war es ja früher so, dass immer du Steuerlehre geschrieben hast, Rechnungswesen, AWL, alles zählte jeweils 25%. Am Ende gab es noch eine mündliche Prüfung, die auch 25% zählte. Und das ist jetzt auch neu aufgelegt. Da hat man, ich sage mal, leider trotzdem immer noch so eine fächerorientierte Prüfung beibehalten. Das heißt, es gibt eine Klausur, die hat einen etwas komplizierteren Namen, verbirgt sich aber letztendlich Steuerrecht hinter nach neuer Prüfungsordnung. Die schreibt man, früher hatte man ja immer 150 Minuten geschrieben, die schreibt man jetzt 130 Minuten, und die zählt 35%, während früher die 25% zählte, wo im Grunde das ganze Steuerrechtliche abgefragt wird. Dann das, was früher Rechnungswesen war, wird jetzt über, ich meine, 110 Minuten ungefähr abgeprüft. Das zählt dann nur noch 30%. 20% oder zählt 30%, also auch mehr als vorher, wo es vorher ja 25% war. Ja. Und allgemeine Wirtschaftslehre, das heißt immer noch Wirtschaft und Sozialkunde, also auch fächerorientiert. Da wird ja das zum Beispiel, was in dem Lernfeld für die Personengesellschaft bei Einkommensteuer unterrichtet wird, abgefragt, immer noch in der Wirtschaftsklausur. Die zählt nur noch 10%. Das heißt, dieses Know-how, was man für AWL früher brauchte, was so aufgebauscht war, hat man so ein bisschen runtergepackt. Und das halte ich auch für sinnvoll, weil das ja auch nicht der Schwerpunkt der Prüfung ist, dass man da, sag ich mal, als Beispiel was zum Thema Geschäftsfähigkeit vielleicht so im Ansatz wissen muss oder zum Kaufvertragsrecht oder BGB jedes Detail wissen muss. Das macht ja nicht die Praxis eines Steuerfachangestellten aus.
Absolut.
Und deswegen ist das, finde ich, zumindest völlig okay, wenn man das so ein bisschen runtergepackt hat. Und die alte mündliche Prüfung, die früher ja im Grunde eher so eine Fragerunde war, die hat man jetzt auch umgearbeitet. Das ist jetzt im Grunde ein mandantenorientiertes Prüfungsgespräch. Die Leute kriegen vorher einen Sachverhalt, können sich einen aussuchen aus zwei, haben eine Viertelstunde, 10 Minuten, ja, Viertelstunde ungefähr Vorbereitungszeit. Und dann geht man in dieses Gespräch rein und dann spielt ein Prüfer einen Mandanten. Das muss jetzt nicht in jeder Kammer so sein, aber in Niedersachsen wird das jetzt zumindest so sein. Und dann stellt halt der Prüfer, der den Mandanten spielt, Fragen zu dem Sachverhalt. Und dann hat man so ein Gespräch miteinander, wo man die Dinge durchgeht. Und wenn man alles zu dem Sachverhalt durchgeht, dann kommen eventuell noch zusätzliche Fragen, die so ein Mandant immer hat. Zum Beispiel, ich habe geheiratet und was hat das jetzt für Auswirkungen, dass man dann da so ein bisschen nachhakt? Das dauert jetzt eine halbe Stunde und das zählt 25%. Also ich sage mal so, in den Prüfungen selbst ist jetzt noch nicht so die Revolution aufgetreten. Da hat man noch nicht alles auf links umgewälzt, aber das wird schrittweise auch immer ein bisschen mehr so Richtung Belegorientierung gehen. Wir hatten jetzt ja nebeneinander die neue Prüfungsordnung und die alte Prüfungsordnung an Klausuren gehabt. Und da kann man sagen, das ist kein Geheimnis, die werden ja auch bald veröffentlicht, dass sie dann zu nahezu 70% auch noch so identisch waren. Ja, also viele Inhalte waren die gleichen, die man abgefragt hatte. Und dann gibt es aber so ein paar Themen, die weggefallen sind. Früher wurde 7G unterrichtet, der ist jetzt nicht mehr zu unterrichten zum Beispiel. Also man hat da auch so ein bisschen so ein paar Dinge rausgerümpelt. Wobei man sich da wieder streiten kann, ist 7G nicht wichtig oder... Aber da streitet man sich ja bei jedem Thema, weil dann irgendwo jedes Thema irgendwie für wichtig gehalten wird.
Da kommen wir vielleicht auch gleich zum Folgethema. Was gehört da eigentlich rein und was gehört da nicht rein? Die einen werden sagen, ja, sowas wie 7G gehört dazu. Was ich auch immer wieder höre in Diskussionen ist, wir brauchen viel mehr IT-Kenntnisse und Prozessverständnisse müssen da mit rein. Gibt es eine große Gruppe, die auch sagen, Sozialversicherungsrecht ist ja wahnsinnig wichtig. Kommen dann Steuerfachangestellte, die arbeiten dann plötzlich im Lohnbereich, die können dann gar nichts und so weiter. Aus dem Bereich zumindest. Aber genau dafür gibt es ja auch die, kommen wir gleich dazu drauf zu sprechen, diese ganzen Weiterqualifizierenden und Fachassistenten. Das heißt, man kann ja nicht, also es ist auch einfach unmöglich, all das, was man theoretisch können sollte oder in jeder Teildisziplin, in jeder Kanzlei mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten denn tatsächlich im Alltag auch braucht. Das ist ja utopisch. Also die Forderung ist ja vollkommen utopisch, dass wirklich jeder Steuerfachangestellte alles, was er danach beruflich braucht, in 2 bis 3 Jahren irgendwie dann anschließend auch beherrscht. Sondern man muss ja wirklich, das ist ja eine absolute Grundlagenausbildung eigentlich und dafür ist das Steuerrecht zu komplex, meiner Meinung nach.
So eine Ausbildung ist vielleicht dafür da, dass man so die Grundlagen vermittelt, dass man wirklich nur so im Einzelnen kratzt und dann die Vertiefung dann später kommt. So ein bisschen wie beim Bachelor und Master, wo man dann den Bachelor ja erstmal macht mit so einer allgemeinen Ausbildung und dann im Master irgendeine Vertiefung macht, wo man dann beruflich tiefer reinsteigen will. Und so ähnlich ist es ja dann auch mit dem Fachassistenten, was du eben erwähnt hast, genau.
Ja, und da würde ich super gerne einsteigen, weil das ganze Feld ist ja auch so breit und divers. Früher gab es, also... Ich fühle mich alt, wenn ich das sage, aber früher gab es gefühlt den Steuerfachwirten für diejenigen, die sich mehr mit Steuern beschäftigt haben und den Bilanzbuchhalter für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Rechnungswesen beschäftigt haben. Punkt. Das war's. Und jetzt gibt's ja eine ganze Bandbreite an Fachassistenten und Weiterqualifizierungen und so weiter. Und da du so viel mit Prüfungen und so weiter beschäftigt bist, dachte ich mir, du kannst uns wahrscheinlich hervorragenden Überblick darüber geben, was gibt's da eigentlich und wie unterscheiden sich diese ganzen Titel voneinander?
Genau, okay. Bei den Fachassistenten ist es folgendermaßen. Da gibt es als erstes beispielsweise, den hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, den Fachassistent Lohn und Gehalt.
Ja.
Das war so eine erste Vertiefungsrichtung, weil man immer wieder festgestellt hat, dass man ja in der Ausbildung nur so im Lohnrecht, was ja sehr komplex geworden ist, so an der Oberfläche ein bisschen kratzt, dass ja auch viele Kanzleien sich im Lohnsteuerrecht gar nicht auskennen. Und wenn man da irgendwie Bockmist baut, dass dann sofort die Kanzlei brennt, weil dann sofort alles an Problemen aufploppt. Und da war wirklich Bedarf gegeben für eine fachliche Vertiefung und die sieht folgendermaßen aus, dass man dann für diesen Fachassistent Lohn und Gehalt, kurz FALFGE, dass man sich da natürlich vorbereitet bei irgendeinem privaten Bildungsträger, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und
ja.
Jede Kammer, im Grunde ist es auch eine Verbundprüfung, man schreibt eine Klausur, die Klausur enthält an Fachwissen natürlich Lohnsteuerrecht, dann Sozialversicherungsrecht einen großen Anteil. Das, was du auch meintest, was wichtige Kenntnisse sind,
ja.
Auf alle Fälle in dem Bereich. Dann Arbeitsrecht ist da mit drin. Ein bisschen DSGVO war da auch mal mit drin. Aber die Hauptdrei Komponenten sind Lohnsteuerrecht, die ganzen speziellen Sachen, Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht. Genau diese Klausur muss man mit mindestens 50% bestehen und die ist sehr anspruchsvoll. Da ist auch wirklich ganz viel Know-how drin. Die kann man nicht mit so einem Crashkurs Lohnbuchhalter bei der IHK vergleichen. Überhaupt nicht.
Ja, ja.
Und dann gibt es halt noch eine mündliche Prüfung, wo dann diese Dinge abgefragt werden und die dann auch 50% zählt. Also in beiden Teilen muss man 50% erreichen. Und danach kann man sich dann Fachassistent Lohn und Gehalt nennen. Und die sind ja wirklich am Arbeitsmarkt sehr, sehr gefragt. Also das ist ein Fachassistent, der wirklich in der Praxis nach Anfangsschwierigkeiten dann doch positiv letztendlich sich da reingegangen ist und der jetzt auch wirklich nachgefragt wird. Das ist so der erste. Dann gibt es das gleiche Spiel mit einer Spezialisierung, Fachassistent für Land- und Forstwirtschaft, kurz FALF genannt. Das Problem in der steuerlichen Aus- und Fortbildung ist ja, dass die Landwirtschaft eine Blackbox ist. Du wirst wahrscheinlich auch in deiner Steuerfachangestelltenausbildung nur gelernt haben, okay, Landwirte, das sind irgendwie welche, die mit Naturkräften zu tun haben, so aus dem Boden dann letztendlich dann ihre natürlichen Ressourcen und so weiter. Und dass es da irgendwie dieses Wirtschaftsjahr 1.7. bis 30.6. gibt und das ordnet man zeitlich zu. Und das war es im Grunde schon, was man dazu gelernt hat. Und diese ganzen Spezialitäten in der Landwirtschaft, 13a und so weiter, da hat man ja keine Ahnung von. Hat man auch beim Fachwirt keine Ahnung von. Und selbst bei der Beratervorbereitung habe ich dazu auch nichts gelernt. Wenn das mal drangekommen wäre, oh graus, das wäre schrecklich gewesen. Aber ich glaube, das wäre den anderen genauso gegangen, weil sich keiner darauf vorbereitet.
Ja.
Und wenn man in dem Bereich, das ist so viel spezielles Wissen bei der Land- und Forstwirtschaft, da schreibt man auch eine Klausur für dieses ganze branchenspezifische, auch Rechnungswesen etc. und Betriebswirtschaftslehre für Land- und Forstwirtschaft. Auch da wieder mit mindestens 50% muss man bestehen und eine mündliche Prüfung abschließen.
Und das sind dann auch, das ist ja in der Praxis ja auch wirklich so, dass Land- und Forstwirtschaft ja auch separiert ist. Also es gibt ja spezialisierte Kanzlei, so Buch,
genau.
Ich weiß gar nicht,
genau.
Wie sie heißt, Buchführungsstellen. Und die machen dann auch nur das. Oder manchmal machen sie noch so ein bisschen Immobilien, weil da ist häufig dann halt auch Immobilienbesitz und so weiter. Aber ehrlicherweise ist steuerlich gesehen, entweder macht man Land- und Forstwirtschaft oder was anderes, aber man macht selten beides irgendwie, weil es halt so gefühlt so separiert ist, obwohl
genau.
Es im gleichen Gesetz steht.
Dann gibt es den Fachassistent für IT im Grunde, für den es seit ein paar Jahren gibt.
Ja.
Da habe ich allerdings so ein bisschen gemischte Gefühle, da bin ich jetzt selbst nicht am Prüfen. Da ist es aber auch so, dass man eine Klausur schreibt. Da geht es ja auch nicht darum, dass ein Administrator ausgebildet werden soll für die Kanzlei, sondern das ist jemand, der dann die Prozesse, die ja überall auf allen Kanälen digital zusammenlaufen mit den ganzen Schnittstellen, das alles im Überblick haben soll und zusammenbauen soll und dann so ein bisschen wie so ein Wirtschaftsinformatiker, sag ich mal, so diese Theorie in der Kanzlei. Und angeblich soll es der wichtigste Mitarbeiter, das ist ja immer so das Credo, in der Kanzlei sein und werden. Und das ist er ja auch, weil das ja auch so an Bedeutung zunimmt. Und man sagt ja auch ungefähr, dass 20% der Mitarbeiter in Steuerkanzleien so technikaffin sind, wo das dann in Frage käme, dass das dann für die gemacht wird. Das Problem, da schreibt man auch wieder eine Klausur und dann hat man so eine fachpraktische Prüfung, dass man irgendwie so ein Projekt vorstellen muss. Bei der Prüfung habe ich so ein bisschen nur das gedankliche Problem, dass das natürlich immer so ein öffentlich-rechtlicher Titel ist und das ist dann wie so ein großer Tanker auf dem Ozean, der sich nur ganz langsam manövrieren lässt und die Geschwindigkeit in der Technik verändert sich ja so schnell mit KI etc., dass man ja schon so ganz schwer hinterherkommt. Und das dann in diese Prüfung dann zu integrieren, sorgt wahrscheinlich dafür, dass diese Prüfung auch aktuell, glaube ich, nicht mehr so wahrgenommen wird, dass es dann da eher in der Praxis oder privatrechtliche Anbieter gibt, die dann andere Dinge anbieten, was dann vielleicht eher, sei es jetzt von Dativ aus oder sei es beispielsweise, ich hatte mal was gehört von dem Fibotronica, der ja dann auch eher so am Puls der Technik ist. Und das wird dann natürlich bei so einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, wo ganz viele Rädchen sich drehen, nicht so schnell umgesetzt.
Ja, also vielleicht auch da tatsächlich die Erfahrung, weil genau das ist auch mein Eindruck. Ich finde theoretisch, die theoretische Überlegung dahinter finde ich fantastisch, weil ich glaube, daran mangelt das extrem. Und weil wir in diesem Podcast ja auch sehr viele, ich würde mal sagen, IT- und Digitalisierungsthemen immer ansprechen, es ist genau der Punkt, den du ansprichst, den ich auch immer sehe. Das wandelt sich so unglaublich schnell, dass... Und ich bin tatsächlich Dozent für den Fibotronica und habe da gerade die Woche erst einen Tag lang über künstliche Intelligenz referiert. Und tatsächlich, die Inhalte, die ich da präsentiert habe, die wären vor 2 Monaten schon so nicht möglich gewesen, weil sich in den letzten 8 Wochen schon so einiges getan hat, dass ich die Präsentation wirklich so 1-2 Wochen vorher erst final abschließen kann. Und da, das denke ich mir beim Fight auch echt häufig, da muss dann Lehrplan und Prüfungen und Anforderungen und genau der Punkt, das dauert einfach lange und die Technologie wandelt sich so unglaublich schnell, es ist, glaube ich, schon möglich. Man kann auch heute noch Informatik studieren und ist danach definitiv qualifiziert, aber man muss sich so auf die absoluten Grundlagen, Basics konzentrieren, dass sich dann wiederum die Frage stellt, wie gut ist dieses Grundlagenwissen überhaupt in der Praxis denn auch umsetzbar? Weil letztendlich müssen wir ja keine Theoretiker haben über Dateninfrastrukturen und sowas, sondern müssen wissen, wie binde ich das eine Tool an das andere an, rein praktisch gesehen. Und das stelle ich mir auch echt schwer vor, in dem Format, also von diesem, genau, über diese Kammer zu gehen. Es aber auch nicht zu bearbeiten, da bin ich der Erste und der Lauteste, der schreit zu sagen, das kann ja nicht sein, dass die Kammer sich damit gar nicht beschäftigt. Das Dilemma kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich in dem Bereich zumindest also, tatsächlich auch Teil irgendwie von dem Konkurrenzangebot bin, von den privatwirtschaftlichen, wo ich mir schon manchmal denke, so, was weiß ich was, so Lehrplan für nächstes Jahr einreichen, wo ich denke, so ein Jahr, keine Ahnung. Selbst das kommt mir schon lange hervor, das Curriculum für nächstes Jahr schon mir zu überlegen. Aber
da hatten wir beide ja nichts abgesprochen, das wusste ich jetzt nicht mit dem Fibotronica, dass du da irgendwie drinnen bist. Das ist jetzt völliger Zufall gewesen.
Der läuft tatsächlich auch diese Woche. Ich glaube, deswegen ist generell auch die Wahrnehmung und man hat links und rechts gehört, dass das gerade läuft. Aber ja, genau, da bin ich involviert zumindest.
Genau, und deswegen, und da ist dann auch das Problem, wenn man sich so den Prüfungsmodus sich anguckt, dass dann viel Theorie auch zum Thema AO-Recht abgefragt wird, was man da bei GOBDs und so weiter braucht. Und das ist dann viel auch zu sehr theorielastig in dem Bereich, vielleicht auch so ein bisschen. Ist so meine Wahrnehmung. Vielleicht sehen das viele andere Kollegen in dem Bereich, die dann da selbst die Prüfung abnehmen, anders. Aber das ist das, was mir so irgendwie hier und da von links und rechts zugetragen wurde. Und das habe ich jetzt einfach wiedergegeben. Sicherlich gibt es auch viele, viele Argumente. Das sind so ein paar Schwächen. Genau, man kriegt so eine Sensibilisierung, wird in das Thema reingeworfen und dann muss man halt aber anschließend dann noch ganz viele, viele andere Dinge machen. Ja. Damit er dann seine Werthaltigkeit dann entfaltet. Genau, ich mache nochmal weiter, dann gibt es den Fachassistent für Rechnungswesen Controlling, da war ich tatsächlich auch mal ein Jahr lang mit dabei, bin dann in die Stellvertretung rübergegangen, weil ich dann wieder in den Falk reingegangen bin, also den Fachassistenten Lohn und Gehalt, und ich ja auch nicht in allen Prüfungsausschüssen zeitgleich sein kann. Und da war es so, dass es so ein bisschen der Bilanzbuchhalter Leitung, schreibe ich mal, ne? Dass ja durch die Digitalisierung ja und die Automatisierung der Buchung ja die Beratung der Mandanten auch mehr die betriebswirtschaftliche Beratung in den Vordergrund drücken soll. Und deswegen braucht man Mitarbeiter, die dann in dem Bereich entsprechend beraten können. Und deswegen kriegen die dann dieses Rechnungswesen und Kosten- und Leistungsrechnung etc. Wissen, auch wieder mit einer Klausur und einer mündlichen Prüfung. Hat man wahrscheinlich extra eingeführt, um die Leute auch in der Steuerbranche zu halten, weil beim Bilanzbuchhalter ist ja das Problem, wenn den jemand hat, dann gehen die Leute häufig ja auch weg aus der Steuerbranche hin in die Wirtschaft. Und das ist wahrscheinlich auch ein Motivationsgrund mit, weswegen man das Ding aufgesetzt hat, weil letztendlich ist da beispielsweise die Schwäche im System, da muss man ja so auch am Praxisjahr warten. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, ob es 1 oder 2 Jahre sind, die man praktisch tätig sein muss. Und beim Bilanzbuchhalter, der von der IHK gemacht wird, der ja vom Wissen her, sage ich mal, so dem Bachelorgrad entspricht, Bachelor Professional, wie der Steuerfachwirt. Und der Fachassistent Rechnungswesen Controlling ist irgendwie zwischen diesen Stadien Steuerfachangestelltenausbildung und dem Bilanzbuchhalter irgendwie dazwischen. Deswegen habe ich den mal böse Bilanzbuchhalter Light genannt. Den Bilanzbuchhalter kann man ja mittlerweile sofort ablegen. Wenn ich eine Ausbildung gemacht habe, kann ich da sofort in die Prüfung reingehen. Früher gab es ja da auch immer 3 Jahre Praxiszeit, die man abarbeiten musste. Und dadurch würde ich mir die Frage stellen, wenn ich Auszubildender bin, warum soll ich noch den FAQ machen, wenn ich gleich den Bilanzbuchhalter annehmen kann. Das ist ein Punkt, der mir da auffällt. Und ich kann da ja auch so Kritik ganz neutral reden, weil ich ja jetzt nicht Angestellter irgendwie bei der Kammer bin, sondern es geht ja auch darum, solche Analysen zu treffen, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Schaden tut es auf alle Fälle nicht, wenn man so eine Prüfung gemacht hat. Man kriegt ja dann auch eine Anrechnung beim Steuerfachwirt zum Beispiel, wenn man früh genug in diesen Lernmodus rein will. Aber wenn ich in der Situation wäre als Steuerfachangestellter, würde ich wahrscheinlich dann eher den Bilanzbuchhalter machen als den FAQ.
Genau diese Unsicherheit, genau dieses, ich will mal sagen, es ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen vielen, vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. Das gibt schon mal sehr viel Struktur und Übersichtlichkeit, aber wie du sagst, irgendwie einiges ist schon dicht beieinander. Und wo würdest du bei all den ganzen Sachen den Steuerfachwirten einordnen? Der ist ja dann auch, wie du sagst, fachlich eigentlich noch einen Schritt weiter, aber der ist ja auch deutlich steuerrechtlicher. Also ich muss mal sagen, allgemeiner, aber dafür anspruchsvoller oder tiefer.
Also den Fachwirt würde ich angehen letztendlich, wenn ich als langfristige Vision den Steuerberater habe und über den Praktikerweg gehen will. Weil letztendlich, wenn man dann den Fachwirt angeht, das ist ja im Grunde, ich sage mal vom Wissen her, so rund 60% der Beraterprüfung. Die Fälle sind ein bisschen kleiner, aber der Stil der Klausuren ist ja ähnlich aufgebaut wie der Bayer Beraterprüfung mit den 3 Klausuren. Ist vom Umfang her genauso aufwendig wie oder Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit dem Bilanzbuchhalter, aber es werden eher die Dinge abgeprüft, die bei der Steuerberaterprüfung später auch ausschlaggebend sind. Und deswegen ist das so ein schöner Vorbereitungsgrad, sage ich mal, um dann später in die Beraterprüfung zu gehen. Dadurch wird ja auch die Zeit verkürzt auf den Berater. Ja. Ohne, wenn ich jetzt meinetwegen Steuerfachangestellter bin und später den Berater ohne diesen Fachwirt angeben will, dann brauche ich ja 8 Jahre in der Praxis, früher waren es mal 10 Jahre, um dann in die Steuerberaterprüfung gehen zu können, nach Steuerberatungsgesetz. Und wenn ich den Bilanzbuchhalter oder den Steuerfachwirt dazwischen schiebe, dann verkürze ich diese Zeit auf 6 Jahre. Das bedeutet beispielsweise, ich habe die Fachangestelltenprüfung gemacht, nach 3 Jahren mache ich dann den Fachwirt und 3 Jahre später gehe ich dann die Beraterprüfung an. Also die 3 Jahre davor werden dann auch angerechnet auf diese 6 Jahre. Und da bin ich im Grunde nach einer Ausbildung genauso schnell wie über den Studienweg. Ne? Wenn ich einen Bachelor mache, habe ich ja auch eine Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, sind auch schon 3 Jahre vorbei. Und dann muss ich auch wieder 3 Jahre Praxis machen. Und dann habe ich hier Leute, die es dann anwendungsorientiert gelernt haben, das ganze Steuer-Know-how, die ja die ganze Zeit von der Pike auf das gebucht haben und das Wissen. Und ich finde, wenn die dann die Beraterprüfung ablegen, haben die natürlich einen enormen Vorteil, wenn die eine eigene Kanzlei aufmachen wollen, gegenüber demjenigen, der vom Akademikerweg kommt. Und dann sage ich mal, das ganze Anwendungswissen, das berufliche Anwendungswissen nicht erlernt hat. Ne, das ist dann wieder, man spricht in der Pädagogik vom Eunuchenwissen, man weiß in der Theorie, wie es geht, aber die Praxis, das hat man ja schon öfter gehört, dann ist da so ein Hochschulabsolvent in der Kanzlei und der sitzt dann vorm Rechner und kann nichts machen, weil er mit dem Programm nicht umgehen kann.
Ich richte an der Stelle liebe Grüße an die ehemaligen Kollegen bei KPMG aus, weil ich tatsächlich, wir waren ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Mitarbeiter-Team, alle irgendwie Master Steuerrecht, Master Audit, die haben irgendwie so Kombinationsgeschichten und so weiter gehabt. Super intelligente, smarte Leute, mit einigen habe ich heute noch Kontakt. Ich war der einzige Steuerfachangestellte in den Reihen. Und dann ging es um so super triviale Sachen wie Elster Online Formularaufbau und diese doof zu sagen, die waren nicht mehr in der Lage, sich irgendwo bei Elster einzuloggen, wussten gar nicht, was das ist. Und dieser ganze Aufbau der Steuerformulare musste ich denen jedes Mal erklären. Haben auch alle selbstverständlich zu dem Zeitpunkt viel mehr verdient als ich, weil sie hatten ja alle Masterabsolventen und ich war nur ein Steuerfachangestellter. Aber sie sind am Ende dann doch trotzdem in der Pause mal zu mir gekommen und haben sich das einmal erklären lassen, wieso die Praxis funktioniert. Und deswegen muss ich so ein bisschen liebe Grüße und muss auch die Lanze brechen für diesen Praktikerweg. Bin ich großer Anhänger davon. Genau. sich nicht so toll im Lebenslauf verfehlen. Vieles wirkt, große Namen im Lebenslauf und irgendwelche tollen Titel machen sich vermeintlich irgendwie besser. Aber man muss wirklich sagen, man merkt den qualitativen Unterschied zumindest in den ersten Berufsjahren schon ganz erheblich von denjenigen, die halt einfach die Praxis schon gelebt haben. Deswegen nur Mut, den Weg zu gehen. Der steht dem anderen überhaupt nichts nach.
Genau. Also ich finde gerade im Steuerbereich ist dann berufliche Bildung, gibt es ja die Sache, dass sie gleichwertig zur akademischen Bildung ist. Das sieht man hier gerade ganz besonders. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Und wenn man dann den Steuerfachwirt tatsächlich hat und in die Beraterprüfung geht, ist das die erfolgreichste Gruppe, zumindest in Niedersachsen, bei der Bestehensquote vor den Akademikern. Wenn wir mal die Diplom-Finanzwerte außen vor lassen, die vom Finanzamt kommen, dann ist das wirklich die erfolgreichste Gruppe. Während ich nicht empfehlen würde, über den Steuerfachangestellten nur die 8 Jahre zu warten und dann ohne Vorbildung direkt in die Beraterprüfung zu gehen, da hat man die höchste Durchfallquote dann dagegen. Ne? Und deswegen ist dieser Zwischenschritt Fachwirt, um dann auf die nächsthöheren Standard zu kommen, sage ich mal, finde ich so, der Königsweg im Praktikabereich. Wenn man das anstrebt, dann würde ich das auch gegenüber dem Bilanzbuchhalter bevorzugen, weil der Bilanzbuchhalter vom System her ja eher noch Richtung, ist ja eine IHK-Prüfung, Großunternehmen ausgelegt ist und nicht auf darauf, dass man Steuerberater werden möchte.
Ja, das ist so, also ich jetzt, der Podcast ist ja auch erstmal neutral für diejenigen, die tatsächlich irgendwann den Weg gehen wollen, dass sie sagen, okay, sie wollen die Kanzleiwelt verlassen. Für die ist tatsächlich der Bilanzbuchhalterweg schon so der halbe Weg raus und rein in die Industrie oder wo auch immerhin. Weil man, und ich glaube, auch da steht man ganz gut da als mit einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Das ist immer das, was ich mitbekomme, weil auch da gibt es immer, natürlich auch in Unternehmen gibt es dann auch irgendwelche Buchhalter, die irgendwie nur dieses Rechnungswesen-Part gelernt haben, die aber bei jeder steuerlich relevanten Buchung, das sind gar nicht so wenige, durchaus ins Schwimmen kommen. Das heißt, da tatsächlich auch den Praktikerweg, wenn man dahin gehen möchte, ist das durchaus auch ein sinnvoller Weg. Ich bin generell riesengroßer Fan von der Steuerfachangestelltenausbildung, muss man dazu sagen. Ich stand, als ich jung war, auch vor der Frage, soll ich Wirtschaftswissenschaften studieren oder soll ich die Ausbildung machen? Und ich hatte aber einfach keine Lust mehr auf Theorie lernen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eigentlich sowas wie das BWL-Studium der Praxis und habe tatsächlich damals eine Excel-Tabelle gemacht mit, wo lerne ich eigentlich was. Und das war jetzt in der Steuerfachangestelltenausbildung einfach am umfangreichsten von dem, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was ich gerne im echten Leben gerne erleben würde und lernen würde. Und nicht nur in der Berufsschule lerne, sondern tatsächlich ja auch im Alltag auch schon umsetze. Und würde ich bisher immer noch sagen, das ist das BWL-Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Steuerrecht der Praxis. Und ich verstehe das gar nicht, warum es in der Uni, sagt man immer so, wenn man nicht weiß, was man studieren soll, dann studiert man BWL. Ich weiß gar nicht, warum das bei den Auszubildenden nicht so ist. Wenn man nicht weiß, was man macht, dann wird man erstmal Steuerfachangestellter. Weil es hat die gleiche Ebene irgendwie. Danach stehen einem die Türen ja überall trotzdem offen, weil man darauf so gut aufbauen kann, wie wir ja gerade gelernt haben.
Genau. Ich hatte mal so Praktikumsbetreuung für Berufsfachschulklassen und dann gehen die immer in so Betriebe rein und da gab es so einen größeren Betrieb, die haben so wirklich hohe Umsätze gehabt. Das war so ein Eventunternehmen, die dann immer so Events für Messen, Hannover ist ja Messestadt. Genau, und da stellte sich dann heraus, dass die Betreiber dieses selbstständigen Unternehmens ehemalige Steuerfachangestellte waren. Und daran sieht man doch, wie man mit so einer Ausbildung ja auch in vielen Bereichen auch so Voraussetzungen kriegt, wenn man sich selbst so eine Selbstständigkeit, in welchem Bereich auch immer man plant, weil man einfach so viel Basis-Know-how dafür mitkriegt.
Ja, wir hatten in meiner Ausbildungskanzlei, das fand ich ganz witzig, wir hatten, glaube ich, 5 ehemalige Azubis aus der Kanzlei als Mandanten. Das war ganz witzig, wo man dazu sagen muss, mein Ausbilder war schon sehr alt, also der ging schon an die 70, aber der hat irgendwie seit fast 40 Jahren Steuerfachangestellte ausgebildet, aber der hatte sich da quasi seinen zukünftigen Mandantenstamm zum Teil da ausgebildet und das war manchmal ganz lustig, dann da in den Jahresabschlussbesprechungen zu sitzen, weil klar, die anderen, ich kannte die jetzt nicht, ich habe sie als Mandanten kennengelernt, aber der Chef, das war schon auch ganz witzig, dass sie dann da irgendwie philosophiert haben über damals und dass doch die Mandanten einiges doch wissen müssten, weil sie die andere Seite auch kennen. Also es war sehr, sehr lustig. Wie ist das, gerade weil du so viel siehst als Vorbereitung und Lehrer und Prüfung, Kann man das zusammenfassen? Wer generell in der Branche, wem es leichter fällt und wem es schwerer fällt? Kann man das so vereinfachen, dass man sagt, okay, das sind die Merkmale von Charaktereigenschaften oder fachlichen Interesse auch, denen es in der Steuerberatung leichter fällt und wem fällt es schwieriger? Kann man das pauschalisieren oder ist das zufällig?
Also der entscheidende Schlüssel ist für mich wirklich immer, es ist ja keine Raketenwissenschaft, ne? Das muss man ja auch sagen. Es ist sehr abstrakt, es ist schwer, es ist nicht einfach, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Zunächst erstmal würde ich immer sagen, muss die Freude dabei sein, dass man irgendwie Lust daran hat, Freude daran hat. Und das Mindset muss stimmen, dass man dann auch bereit ist und Freude dann hat, zu lernen und offen zu sein und sich den Dingen anzunehmen und nicht so eine Konsumhaltung zu haben, wie das ja manchmal auch bei manchem jungen Menschen ist, dass man dann nicht lernt und dann 3 Jahre die Ausbildung dann, sag ich mal, durchläuft und dann nichts gelernt hat. Also die Bereitschaft zu lernen, den Sachen nachzugehen, so ein bisschen Forschungsdrang, das ist erstmal die Nummer 1, würde ich sagen. Dann braucht man bestimmt auch so eine gewisse Detailversessenheit hier und da, weil man ja wirklich akribisch ganz genau arbeiten muss. Ne, da kann man nicht so einfach locker sagen, passt schon ungefähr mit der Buchung. Das muss ja ganz genau, weil ansonsten ist ja der Berater sofort immer in Haftung, wenn man da einfach nur sagen würde, passt schon. Also man muss so ein bisschen so ein Ameisentätowierer Gen in sich tragen, weil man auf jede Kleinigkeit, das ist auch sehr, sehr vorteilhaft. Diese Äußerung, die man früher immer hatte, dass man gut in Mathematik sein müsse, das empfinde ich jetzt nicht so, weil, also ein mathematisches Grundverständnis ja, aber man muss jetzt nicht die Integrale rauf und runter rechnen können. Ich höre dann immer vorher so, warum bist du Steuerfragensteller geworden? Ja, ich bin gut in Mathematik und dann lächle ich so, weil es ja eher so eine juristische Ausbildung ist.
Ja, absolut, absolut.
Dann ist noch ein Vorteil, dass man strukturiert vorgeht. Also, dass man so eine strukturierte Vorgehensweise hat, insbesondere wenn man mit den Gesetzen arbeitet, wo man ja dann hier diese, wenn dann hier also, Tatbestandsmerkmale, Subsumptionstechnik, Ketten durchgehen muss. Und dieses gute Arbeiten im Gesetz, was also auch beim Juristen notwendig ist, das ist halt auch eine ganz wichtige Sache. Und die würde ich jetzt in der Ausbildung auch noch als ganz wichtig erachten. Die wird so ein bisschen, häufig gibt es ja dann immer diese Lehrbücher, wo dann die Inhalte drinstehen. Und das detaillierte Arbeiten im Gesetz, was ich selbst kennengelernt habe über das duale Studium als Diplom-Finanzwirt, das versuche ich auch immer besonders in die Ausbildung mit reinzunehmen, dass die Leute lernen, mit dem Gesetz zu arbeiten. Bei aller Technikaffinität, dass man dann weiß, was verändert sich da, dass man dann selbst lernt, auch Gesetze, Richtlinien, Durchführungsverordnungen zu lesen, weil da häufig ja schon alles drinne steht und man nicht extra unbedingt in den Kommentar gucken braucht. Das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Und dann kommt natürlich heute auch noch die Offenheit für IT-Geschichten dazu. Aber ich glaube, die hat man ja eigentlich in jeder Branche heutzutage.
Ne? Ja, ich würde gerade sagen, ohne wird es überall schwierig. Aber tatsächlich kann ich die Arbeit mit dem Gesetz kann ich sehr gut nachvollziehen. Und zwar, weil ich, gut, ich habe abgebrochen, aber ich habe nach meiner Ausbildung tatsächlich 4 Semester Jura studiert. Ursprünglich, weil ich dachte, ich mache in dem Bereich, aber mir haben da 2 Sachen extrem geholfen. Tatsächlich überhaupt dieses Gefühl, mit einem Gesetz zu arbeiten und zu wissen oder auch überhaupt in der Lage, das zu lesen und zu verstehen. Und wenn man das hinbekommt im Umsatzsteuer- oder Einkommensteuergesetz, dann ist das BGB oder das HGB halt absoluter Kindergarten. Das macht es dann einfacher. Plus tatsächlich fand ich es faszinierend, wie ich generell Verwaltungsrecht, wie leicht mir das fiel, nachdem ich die AO grob verstanden hatte. Weil letztendlich ist, ich würde mal sagen, die Organisation des Staats, generell Verwaltungsrecht, da kommt einem vieles bekannt vor. Weil letztendlich ist die Abgabenordnung ja halt so ist das halt mit den Steuergesetzen und die Finanzverwaltung und so weiter geregelt, die Abläufe. Aber auch in komplett anderen Bereichen ist es schon systematisch vergleichbar, um es mal so zu sein. In Sprache muss man sagen, das ist so, als wenn man Deutsch kann und jemand spricht Holländisch. Es kommt einem irgendwie bekannt vor und man versteht auch grob, wie die Logik des Gesetzes ist. Und das fiel mir tatsächlich überraschend leicht im Jurastudium. Und habe ich trotzdem abgebrochen, weil mir aufgefallen ist, wie lange der Weg ist und dass ich als Steuerfachangestellter eigentlich viel bessere Karriereaussichten habe als Anwalt. Und dann habe ich es halt gelassen. Aber das ist das 100%, das war auch mein starker Eindruck. Jetzt mit Blick auf die Zeit, du hast schon so viel Wissen geteilt, vielen lieben Dank, aber werden leider das nicht weiter vertiefen können. Ich bin aber tatsächlich von allen lieben Hörern wahnsinnig gespannt, weil ich glaube, wir könnten noch so viele einzelne Themen noch wahnsinnig vertiefen. Meldet euch gern, wenn ihr da Detailfragen habt. Dann würde ich stark daran arbeiten, dass wir uns irgendwann nochmal wiedersehen und die Fragen jeweils nochmal vertiefen würden. An dieser Stelle aber vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls dafür, dass ich hier die Zeit mit dir zu diesen Themen teilen durfte.
Dankeschön. Und liebe Hörer, an der Stelle auch, wir hören uns bei der nächsten Folge. In der Zwischenzeit hilft es uns wahnsinnig, wenn ihr kurz in der Podcast-App einmal eine Bewertung abgebt, kurz ein, zwei, drei Sätze schreibt, wie euch der Podcast gefällt, so generell diese Folge und alles, was ihr uns sonst noch so mitteilen wollt, gerne da hinterlassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/lohnfrage.